SRF 3.
Für die britische Premierministerin Theresa May sind ihre Ideen immer noch die Lösung. Die Haltung der EU geht in eine etwas andere Richtung, sagt unser Korrespondent in Brüssel. Welche Rolle spielen die FARC-Politiker im kolumbianischen Parlament? Heute tagen sie das erste Mal und wir fragen nach. Nun also doch. Der Schweizer Spielwarenladen Franz Karl Weber wechselt den Besitzer. Die Verwirrung von heute früh ist geklärt. Das alles gibt's hier im Info 3, heute mit Karin Britsch. Der Brexit nimmt Formen an, zumindest aus britischer Sicht. Letzte Woche hatte Premierministerin Theresa May ein Weißbuch präsentiert, in dem erstmals die Verhandlungsziele der Briten umrissen wurden. Heute bemühte sich May nun, Nordirland aus der Schusslinie zu nehmen. Die Grenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland soll weiterhin unsichtbar bleiben, so das Angebot an die EU. Martin Alliot.
Schon im letzten Dezember hatten die Briten garantiert, es werde selbst bei einem Scheitern der Brexit-Verhandlungen keine sichtbare Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der in der EU verbleibenden Republik Irland geben. Die EU interpretierte das im letzten März. In diesem Fall bleibe Nordirland in der Zollunion und weiten Teilen des Binnenmarktes. Folglich werde es zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs gewisse Zollkontrollen geben müssen. Theresa May lehnte das damals vehement ab. Doch als sie heute in Belfast eine Grundsatzrede dazu hielt, bekräftigte sie das Ziel.
In the Northern Ireland of today, where a seamless border enables unprecedented levels of trade and cooperation north and south, any form of infrastructure at the border is an alien concept.
Heute ermögliche die nahtlose Grenze Handel und Zusammenarbeit. Jegliche Infrastruktur an dieser Grenze für Zölle wäre ein fremdartiges Konzept. May und ihre Regierung, aber auch andere britische Parteien, lehnen eine Wirtschaftsgrenze innerhalb des Vereinigten Königreichs ab. Doch die Briten wollen nicht alle EU-Normen übernehmen. Und so kam die Premierministerin zurück auf ihr Weißbuch von letzter Woche. Das sei die Lösung.
I believe that the white paper we published last week following the agreement reached at Chequers is that proposal.
Mit anderen Worten, die EU soll die Vorschläge des Weißbuchs, also den Binnenmarkt für Güter, aber nicht für Dienstleistungen, die unscharfe Zollpartnerschaft und anderes mehr, so akzeptieren. Dann bleibe die Grenze unsichtbar.
We have now developed our proposals. It is now for the EU to respond. Not simply to fall back onto previous positions, which have already been proven unworkable. But to evolve their position in kind.
Großbritannien habe sich bewegt. Nun sei es an der EU, dasselbe zu tun. Nicht etwa durch die Wiederholung von Forderungen, die bereits widerlegt seien, sondern durch eine echte Annäherung an die britische Position.
Martin Alliot. Großbritannien hat sich also positioniert, doch für eine Scheidung braucht es bekanntlich zwei. Ebenfalls heute haben die restlichen 27 EU-Staaten über die Brexit-Umsetzungspläne Großbritanniens beraten. Oliver Washington in Brüssel, sind diese auch aus EU-Sicht die Lösung?
Also bei der Irland-Nordirland-Frage ist die Antwort klar. Für die EU ist der britische Vorschlag keine Lösung, weil die britische Premierministerin überspringt die heikle Frage eigentlich. Sie verweist einfach auf die Zukunft und sagt, ihr Vorschlag für die Zukunft sei die Lösung. Für die EU ist das aber keine Option. Und beim zweiten zentralen Thema, bei der Frage des künftigen Verhältnisses, da sagt es die EU zwar nicht so klar, aber sie stellt ganz viele Fragen zum Weißbuch der britischen Regierung und diese Fragen lassen darauf schließen, dass sie auch das lieber zurück an den Absender schicken würde.
Also dröseln wir das Ganze doch mal ein bisschen auf. Ein zentraler Punkt, Sie haben es erwähnt und wir haben es auch im Beitrag von Martin Alliot gehört, ist die Grenze zwischen Irland und Nordirland und die Frage, wie denn garantiert werden kann, dass eben diese offen bleibt. Warum ist die EU mit der britischen Lösung denn nicht einverstanden?
Man muss bei diesem Thema in verschiedenen Phasen, in verschiedenen Punkten denken. Und zwar müssen wir zurückgehen zum Dezember des letzten Jahres. Da haben die Briten eigentlich zugesichert, dass sie im Rahmen des künftigen globalen Abkommens die Irland-Nordirland-Frage regeln wollen. Für den Fall aber, dass das eben nicht gelingt, braucht es eine sogenannte Backstop-Lösung, eine Rückfallposition. Und diese Rückfallposition, das muss eine wasserdichte Lösung sein, die eben jetzt ausgehandelt werden muss. Diese Rückfallposition, die muss ins Brexit-Abkommen, also ins Scheidungsabkommen, das eben jetzt geregelt wird. Und wenn nun May nun sagt, eben ihr Vorschlag für das künftige Verhältnis sei diese Rückfallposition, dann überspringt sie eben diese heikle Frage, die eigentlich jetzt gelöst werden müsste. Und dann setzt sie die EU auch unter Druck, sozusagen ihre Bedingungen zu akzeptieren. Für die EU ist das aber nicht hinnehmbar. Sie möchte unabhängig eben von dieser künftigen Frage jetzt eine Irland-Nordirland-Lösung finden, suchen und aushandeln. Und die EU übrigens sagt auch, das sei eigentlich gar nicht so schwierig. Sie habe schon einen Vorschlag, die Briten müssten sich einfach bewegen.
Das zweite Element in den britischen Brexit-Plänen ist dieses Weißbuch, das ja letzte Woche eben vorgelegt wurde. Was passt eigentlich der EU daran nicht?
Die Briten haben ja verschiedene Regelungen vorgeschlagen, mit dem Resultat, dass sie beim Gütermarkt sozusagen einen ungehinderten Zugang zum EU-Binnenmarkt hätten. Hier hat Chefverhandler der EU Michel Barnier heute nicht gesagt, dass er das ablehnt. Er hat aber, wie gesagt, ganz viele Fragen dazu gestellt, die er seinem britischen Kollegen auch mit auf den Weg gegeben hat, dass er gerne Antworten haben möchte. Er möchte beispielsweise wissen, ob das vereinbar sei mit den vier Binnenfreiheiten, mit den vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes. Er möchte wissen, ob das überhaupt umsetzbar ist. Er möchte auch wissen, ob das nicht zum Nachteil der EU sei am Schluss. Und diese Fragen hat er logischerweise selber nicht beantwortet, aber sie bringen eben schon zum Ausdruck, dass die Skepsis da sehr groß ist. Und was heißt das alles? Die Zeit drängt. Es bleiben noch etwa 13 Wochen bis oder ungefähr 4 Monate, bis man sich wirklich geeinigt haben muss. Und so wie das aussieht, wird es nicht so laufen, wie sich das die britische Premierministerin vorgestellt hat.
Und wir werden weiter darüber berichten. Besten Dank, das ist die Einschätzung von Oliver Washington live aus Brüssel. Gleich geht's hier nach Kolumbien, wo seit heute ehemalige FARC-Rebellen im Parlament sitzen. Darüber reden wir nach den Nachrichten und die hat jetzt Mario Storni. Nach einem kurzen Hin und Her ist es jetzt definitiv. Der Spielwarenhändler Franz Karl Weber erhält neue Besitzer.
Eine Investorengruppe rund um den CEO Yves Burger übernimmt 100% des Aktienkapitals der Franz Karl Weber AG, heißt es in einer Mitteilung. Zu den Käufern gehören neben Burger auch der Mitbegründer von Digitec und FDP-Nationalrat Marc Dobler sowie der deutsche Spielwarenhersteller Simba Dicky. Sie übernehmen je ein Drittel von Franz Karl Weber. Die bisherige Besitzerin, die französische Ludendo-Gruppe, geriet in finanzielle Schwierigkeiten. Heute früh gab es Verwirrung wegen des Verkaufs. Eine Medienmitteilung war zurückgezogen worden, weil der Verkauf nicht zustande gekommen sei. Die Volksinitiative für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten kommt vors Volk. Wie die Bundeskanzlei mitteilt, sind rund 105.000 gültige Unterschriften für die sogenannte Kriegsgeschäfte-Initiative eingereicht worden. Die Initiative verlangt, dass es der Nationalbank, Stiftungen sowie Pensionskassen verboten wird, in Firmen zu investieren, die Kriegsmaterial produzieren. Lanciert hatte die Initiative die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee mit Unterstützung der jungen Grünen. In der norddeutschen Stadt Lübeck sind bei einer Gewalttat in einem Linienbus 8 Menschen verletzt worden. Gemäß ersten Ermittlungen haben 3 Menschen mittelschwere und 5 weitere leichte Verletzungen erlitten, sagte eine Sprecherin. Der Täter sei überwältigt worden und befinde sich in Polizeigewahrsam. Der Mann habe in einem Bus Mitpassagiere mit einem Stichwerkzeug verletzt. Über Hintergrund oder Motiv des Täters ist nichts bekannt. Der italienische Club AC Mailand darf nun doch in der Europa League spielen. Der internationale Sportgerichtshof CAS hat einem Einspruch des Clubs stattgegeben. Der Europäische Fußballverband UEFA hatte den Club für 1 Jahr von allen Europacup-Wettbewerben ausgeschlossen, weil er für Spieler zu viel Geld ausgegeben hatte. Laut den Financial Fairplay-Regeln dürfen die Clubs im Grundsatz nicht mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen. Dem stimmte der Sportgerichtshof jetzt zu, befand aber die verhängte Strafe gegen die AC Milan als zu streng. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 8.975 Punkten. Das ist ein Plus von 0,5%. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 16,43 gehandelt und der Dollar zu 99,45 Rappen. Und das Wetter heute Abend und in der Nacht bleibt es gewitterhaft. Morgen Samstag ziehen weitere Regen- und Gewitterwolken vorüber bei schwülwarmen 23 Grad. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter im Westen und im Süden.
2 Abend.
Kolumbien. Seit gut einem Jahr gilt der Friedensvertrag mit den FARC-Rebellen. Der Vertrag beendete einen jahrelangen Bürgerkrieg mit tausenden Toten und Millionen Vertriebenen. Eine Bedingung dieses Friedensvertrags war, dass die FARC mindestens 10 Sitze im Parlament erhält. Heute wird dieses Parlament zum ersten Mal tagen. Ich fragte unseren Südamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann, welche Rolle diese Parlamentarier im Parlament denn spielen werden.
Ich glaube, sie werden eine kleine Rolle spielen als politische Kraft. Es sind je 5 Sitze in beiden Kammern. Die FARC ist nicht beliebt in der Öffentlichkeit, aber sie wird natürlich sich der Opposition anschließen und versuchen, diese Friedensverträge mit der FARC-Guerilla zu verteidigen. Diese Friedensverträge sind unter Druck, weil jetzt eben eine Rechtsregierung ans Ruder kommt und die hat erklärt, sie möchte diese Friedensverträge in wesentlichen Teilen abändern.
Aber könnte man sagen, diese FARC-Politiker, die stehen auch ein bisschen als Symbol für ein neues Kolumbien?
Auf jeden Fall, das hat man sich eigentlich fast nicht vorstellen können und es gibt wirklich viele rechtsgerichtete Parlamentarier, die sich das jetzt noch nicht vorstellen können, dass sie die Räumlichkeiten teilen müssen mit ehemaligen Guerilleros, Todfeinden. Es ist so und man kann aber auch ein bisschen weiterschauen. Die Friedensjustiz ist jetzt aktiv geworden, da müssen sich einzelne FARC-Kommandanten wegen vielen Entführungen von Menschen und Lösegeldforderungen verantworten. Im ländlichen Gebiet geht es voran mit der Bekämpfung des Coca-Anbaus. Das ist der Rohstoff für Kokain. Es gibt also eine Summe von Faktoren, die ganz gut funktionieren und einige andere Faktoren, die eben überhaupt nicht gut funktionieren, nämlich wenn es um die Gewalt auf dem Lande geht, wenn es um die Rückkehrmöglichkeit von Konfliktvertriebenen geht.
Diese Probleme sind wohl auch nicht von heute auf morgen lösbar.
Nein, sofort sind die natürlich nicht lösbar. Der Friedensvertrag, den muss man sich eigentlich eher als Prozess vorstellen, der sich über eine ganz lange Zeit hinwegzieht. Und jetzt ist natürlich wirklich die Frage, ob es der politischen Rechten gelingt, diese Friedensverträge inhaltlich so abzuändern, dass ihr Geist dann irgendwie unterwandert wird und das Ganze plötzlich zu wanken beginnen könnte. Das ist eigentlich die Gefahr.
Sie haben einige Punkte angesprochen, die sich mit diesem Friedensvertrag verändert, gebessert und teilweise halt eben auch nicht gebessert haben, angesprochen. Aber was kann man denn sagen generell in Kolumbien? Wo steht das Land heute im Vergleich zu damals?
Für mich ist das Land entscheidend vorangekommen. Es war einfach die einzige zivilisierte Möglichkeit, diesen 50 Jahre alten bewaffneten Konflikt zu beenden am Verhandlungstisch. Militärisch ist das nicht gelungen in dieser langen Zeit. Weder die regulären Streitkräfte noch die Guerilla war militärisch in der Lage, eine Entscheidung herbeizuführen. Das hat dann in einem riesen Gemetzel geendet. Es gibt über 220.000 Tote. Und für mich bleibt es ein großer Wurf von dem noch amtierenden Präsidenten Juan Manuel Santos, dass er diesen Frieden gewagt hat und dann zuletzt eben auch hat realisieren können.
Die Einschätzung unseres Südamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann. Gehört hier im Info 3 im News-Magazin mit Hintergrund im Studio heute Maybrit Horlacher und Karim Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.